ich bin nicht interessanter als mein Nachbar, der ein Start-up gegründet hat und erfolgreich ist in dem. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich immer eine Anstellung hatte und offensichtlich im richtigen Moment mit meiner Persönlichkeit und einer gewissen Portion Talent einen Teil dazu beitragen konnte, dass die Formate funktionieren. Und das ist nicht falsche Bescheidenheit und nicht Kokettiererei. Das ist, ich sehe das wirklich nicht als mehr und nicht als weniger.
Das ist mal ehrlich, der Podcast. Mein heutiger Gast, Nick Hartmann, muss ich glaube nicht gross vorstellen. Wenn du ihn nicht kennst, dann bist du entweder nach 1995 geboren oder lebst unter einem Stein. Er ist seit 30 Jahren eine fixe Grösse im Schweizer Showbusiness, hat alles moderiert, was man kann, und aktuell ist er der neue Moderator von Happy Day. Ich habe es wirklich versucht und probiert, ihm Fragen zu stellen, die sonst noch niemand gefragt hat. Ich hoffe, das Gespräch gefällt auch dir. Hey Nick, so freut bist du da.
Ja, ich habe sehr Freude, dich wieder einmal zu sehen. Nach?
Ich weiss aber nicht. Ich habe mir extrem lange überlegt, wann und wo dass wir uns das letzte Mal gesehen haben, ob es auch in einem Tonstudio war oder im Casino zu Bern. Weißt du das noch?
Ich hätte jetzt gesagt, es war in einem Büro in Zürich, wo wir Kasperli-Theater gemacht haben.
Genau, aber oder? Im Studio in dem Moment.
Vielleicht, oder ja, wahrscheinlich das letzte Mal in einem Studio hier in Zürich.
Genau. Du machst die hier noch, gell?
Ja, 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 immer noch. Das ist eine lustige Geschichte eigentlich, oder? Dass wir, ich weiss noch, wo wir die Idee hatten, das zu machen. Du bist ja eine Initiantin von dem.
Also ich war dann eigentlich so ein bisschen quasi die Projektleitung von der Agentur her. Und du bist ja dann die Regie gewesen.
Ja.
Und dann sind wir ja manchmal nicht so einig gewesen, wie jetzt das so aussieht.
Stimmt. Ja, dann haben wir auch von Kasperli Geschichten schreiben. Und gell, mittlerweile ist der Katalog an Kasperli Geschichten ist riesig geworden. Mhm. Also es gibt sicher irgendwo zwischen 10 und 20, wahrscheinlich 20 Geschichten gibt es sicher.
Ich habe die
gemacht,
ich
25, muss, keine Ahnung.
Ich weiss es nicht mehr, ich habe die ersten, was habe ich mitgemacht, die ersten 5, 6 CDs und dann habt ihr dann
auf. Mittlerweile gibt es ja keine physischen CDs mehr, sondern nur noch auf Spotify und Apple zum Streamen. Aber durch das, es zeigt es auch wieder, für gewisse Sachen brauchst du einfach Geduld. So Akzeptanz durch Penetranz. Mhm. Ja, in dieser digitalen Welt manchmal schwierig zu verstehen, dass es eine gewisse Zeit braucht. Und wie eine halbe oder eine Generation, die das schon wieder kennt und jetzt fängt es extrem an anzuziehen. Also die Streaming-Zahlen haben extrem angezogen in den letzten 2 Jahren.
Hast du das Gefühl, die Generation Jörg Schneider, die ist jetzt wie so ein bisschen
vielleicht.
Weg und jetzt kommen Individuen neue, die einfach das
kennen. Es gibt ja sowohl als auch. Ich bin immer noch ein riesen Fan von den Original-Kasperli. Oder?
Aber bist du jetzt eigentlich also immer noch primär in der Regie tätig oder sprichst du oder du schreibst schon?
Nein, ich bin immer der dumme Polizist.
Ah, okay.
Immer die dummen Sachen mache ich. Also die dumme Rolle bin ich. So.
Und das, also wir haben einfach das Ensemble haben wir ja jetzt so wie fixiert. Der David Bröckelmann ist immer noch der Kasperli. Fabian Adorn macht die gute Frauenrolle oder die Lausbuben. Und der Zuko ist meistens der Böse.
Ja, genau. Ja. Also gut, ich muss ihn unbedingt mal wieder reinlassen. Das ist schon so lange her irgendwie. Für mich und für dich ist es jetzt immer noch präsent. Ich weiss im Fall gar nicht, ich habe so ein riesen Mindmap gemacht über das. Es hat 4 grosse Stränge. Ich kann vielleicht sagen, das eine ist Family, das andere ist Karriere, Fame und Self.
Wow.
Ja. Gibt es irgendwas spezifisch, wo du am liebsten anfangen willst?
Es ist ein bisschen wie eine Therapie. Das tust du mich einteilen. Das, schon mal die Kategorien finde ich spannend. Nein, ich überlasse das sehr gerne dir und deinem Interesse.
Okay, also gut. Komm, dann fangen wir am Schluss an. Sag jetzt mal so ein bisschen provokativ. Und zwar, jetzt geht einfach mit deinem letzten grossen Karriereschritt mit Happy Day. Und jetzt ist ja die Beziehung, wie viele Folgen sind durch? 3?
4.
4. Aha. Wie fühlt sich das an?
Super.
Super.
Wie 40 Folgen.
Okay. Warum? Wegen dem Aufwand und wegen der emotionalen Intensität?
Weil es so unser Worden ist schon. Ja. Also, Team und meins. Das ist wirklich so eine riesen Freude. Also erstens auf das, was wir geschafft haben. Eine Freude auf das, was jetzt kommt wieder. Ich habe immer zwischen 2 Sendungen innen einfach eine unglaubliche grenzenlose, bedingungslose Freude auch. Also es ist kein einziges negatives Gefühl oder Stresskomponente dabei, dass ich das machen darf. Es ist einfach wirklich so eine extrem schöne, runde Geschichte geworden.
Eben, es ist ja auch eine wunderbare Aufgabe, wenn du anderen Leuten darfst eine Freude machen.
Ja, klar. Also die Sinnhaftigkeit vom Moderator ist, glaube ich, in diesem Format sehr gegeben. Oder du musst dich ja immer ein bisschen rechtfertigen. Was ist denn ein Moderator? Ist das einer, der auf Kosten von allen anderen Sachen erleben darf? Oder ist einer, der Sachen hilft zu ermöglichen, der vermittelt? Und das ist bei Happy Day, ist das natürlich in Reinkultur so gegeben. Und es entspricht halt einfach ja, meinem Leben. Es ist so, die 3 Stunden Happy Day, meistens noch ein bisschen länger, weil wir noch ein bisschen überziehen. Aber das ist einfach mein Leben, wo jetzt lustigerweise noch gerade schnell gefilmt wird. Also so bin ich gern. Ja. Das ist halt wirklich.
Hast du das Gefühl, du hast wie die letzten 30 Jahre gebraucht, um jetzt eigentlich wieder herzukommen, um so eine Sendung oder um diese Sendung können zu machen?
Also das ist ja wie ein Zufall, dass es denn das geworden ist. Ich glaube, jeder und jede braucht jedes Lebensjahr und jede Erfahrung, dass du am Schluss dort herkommst, wo der Land ist. Ich glaube, ich habe viel Schwein gehabt, viel Glück gehabt. Habe viel gearbeitet schon und mache das auch heute immer noch. Aber die Sammlung von Lebenserfahrung, ja, das glaube ich, kommt mir jetzt sehr zu gut in diesem Format. Das Alter, die Familie, einfach alles, was dazugehört. Ja.
Du hast noch einmal gesagt, du willst nicht sagen, dass es jetzt eigentlich Full Circle ist. Warum nicht? Weil du hast ja eigentlich deine grosse Fernsehkarriere hast beim Schweizer Fernsehen gestartet und dann bist du weg und jetzt bist du wieder zurückgekommen, was ja vielleicht ohne, ja, weiß nicht, ist das eine einfache Entscheidung gewesen? Wenn man ja manchmal nicht mehr weggeht, dann macht man das ja sehr bewusst.
Ich glaube, ich kann dir das besser beantworten als das mit dem Full Circle, da bin ich mir gar nicht so bewusst, dass ich das mal gesagt hätte. Aber der Moment, dass ich weggegangen bin, ist perfekt gewesen für mich, wirklich. Es ist immer mit irgendeinem Schmerz oder einer Täuschung oder anderen Erwartungen verbunden, die jemand an dich hat. So. Die Zeit, in der ich weg war, als ich bei CA Media war, war super lehrreich. Lässige neue Leute kennengelernt. Mich neu kennengelernt vor allem auch. Das Fernsehbusiness von einer anderen Perspektive können zu erleben. Und es war dann einfach wieder eine Kumulation von Zufällen, dass ich dann wieder weg bin. Ich habe es überhaupt nicht so geplant. Also ich habe keinen Drang gehabt, den Job jetzt dort wieder zu künden, weil ich zwinge mich dann auch, wenn ich etwas zu etwas im Ja gesagt habe, das auch durchzuziehen. Ich bin nicht einer, der dann so findet, ja, man muss immer nach dem gerade wieder gehen und das machen, was man Lust hat und nur. Ich bin, glaube ich, entweder so erzogen worden oder vielleicht mit so schlechten Erfahrungen gemacht mit dem, weil ich glaube fest daran, dass du einen Zyklus in einer Aufgabe musst alles erleben. Es kann nicht immer nur top sein. Und ich hatte eine Phase, gerade so ein bisschen am Anfang, bei CA Media, wo einfach alles neu war, wo ich mich daran gewöhnen musste und da und dort wirklich mal den Grind angeschlagen habe. Und dort hättest du im tiefsten Punkt aufgeben und sagen, ich gehe wieder weg und ich suche wieder an einem Ort, wo es mir wohler ist. Aber nein, ich bin wirklich durch das Tal, wenn du so willst, durch emotional und die Erfahrung einfach gemacht, dass es hinten wieder ob sie geht. Oder? Also dass die Sonne immer scheint und die Wolken irgendwann wieder verschwinden. Und das ist einer von den wichtigsten Prozessen gewesen, glaube ich, in meinen 53 Jahren. Darum bin ich dieser Entscheidung und dieser Möglichkeit, die CA Media mir geboten hat, extrem dankbar.
Können wir dort noch schnell mal ein bisschen her zu dem Punkt, wenn du sagst, das sei so transformativ gewesen? Also ja. Was ist denn dort? Ja, du mich dort mal mitnehmen, was mit dir passiert ist. Also du bist gegangen eigentlich aus einem Job, wo du gewusst hast, den kann ich.
Genau.
Hier bin ich sattelfest. Ja. I can do this.
Ja.
Und dann bist du in eine neue Umgebung gekommen, mit neuen...
Mit der Annahme, ich kann das auch.
Okay, ja.
Mit der Annahme, ich kann das auch. Ich bin ja schließlich ein Fernsehmoderator, bin jetzt lang vor der Fernsehkamera gestanden. Ich weiss, wie der Karren läuft. Und plötzlich sind es andere Möglichkeiten. Oder war die Situation eine andere gewesen? Ich war ein Teil von einer Geschäftsleitung. Ich hatte ein 100% Pensum gehabt. Das heisst, ich bin jeden Tag Wenn noch Corona war, war es schwierig, der Einstieg mit den neuen Mitarbeitern oder mit meinen Mitarbeiterinnen, die ich zum Teil über Monate gar nicht konnte kennenlernen, weil Corona war. Und dann so, ja, was ist die Erwartungshaltung an mich? Bin ich jetzt da der Retter, wo jetzt aus 3 Plus plötzlich ein Programm macht, wo 30% Marktanteil hat, so von dem, wo ich gewöhnt war von SRF, oder? Ist das die Erwartungshaltung? Und wir haben einfach relativ schnell gemerkt, nein, das schaffen wir auch nicht. Und dann ist es, ja, die Überforderung war zum Teil. Ich muss mit dem schauen, dass man den Vertrag schickt. Ich muss mit dem verhandeln. Da hast du einen am Telefon, der unzufrieden ist mit der aktuellen Situation, mit seinem Team. Da musst du etwas lösen. Und es war eine sehr aufgewühlte Situation gewesen, sowieso. Der Sender ist gerade verkauft worden, 3 Plus, oder? CH Media hat das gekauft. Und das Management dort hat mich geholt und wir sind so ein neues, zusammengewürfeltes Team gewesen. Wir haben uns auch noch nie gekannt. Wir sind jetzt nicht jahrelang befreundet gewesen. Und das hat auf sehr vielen Ebenen einfach viel Justierung gebraucht. Und ich tendiere halt dann dazu, wirklich alle Probleme zuerst einmal zu meinen zu machen. Oder habe ich zu dem Zeitpunkt noch viel verstärkter gemacht? Da hat es dann schon so die Phase gegeben, wo ich am Tisch gehockt bin und daheim und sich wirklich meine Familie sich Sorgen gemacht hat um mich. Also, weil ich die Lehre geschaut habe und plötzlich irgendwie 5 Kilo abgenommen habe. Und dann habe ich dann so Meditationspodcasts oder so Meditationsgeschichten auf YouTube angefangen und habe mich selber nicht mehr gekannt. Ich habe so eine total innere Unruhe gehabt. Bin ich am Wald raus mit dem Hund, hab plötzlich angefangen zu joggen wie wild. Dann dachte ich, okay, das ist, ich habe so einen Manager angefangen verstehen. Mhm. Und habe das Gespräch dann auch gesucht mit vielen. Dann gesehen, schlaflose Nächte. Ah, ja, das habe ich seit 5 Jahren. Und ich habe das nicht gekannt vorher. Und ich musste 48 werden, für das zu lernen und zu verstehen, was es heisst, so Verantwortung zu tragen. Und ich habe dann den Kontakt gesucht zu meinem Chef. Und das ist dann wirklich auch noch zu einem Zusammenbruch von mir in seinem Büro. Und er hat es super aufgefangen. Und das ist so wie der Tiefpunkt. Und von dort weg ist es nur noch rauf. Es war cool gewesen. Also weißt du, das, die Resilienz können entwickeln und so die Erfahrung zu machen, jetzt im Nachhinein, wenn du so in dem Tal unten bist, es gibt einen Weg rauf. Aber du musst den zuerst mal finden. Und wenn du dann oben stehst, dann, wenn du das nächste Mal in die ähnliche Situation kommst, hast du Erfahrung und weißt, es kommt schon wieder gut.
Mhm. Aber
ich bin ein zutiefst optimistischer Mann eigentlich.
Und aber ist denn das vielleicht in dem Moment auch mega schwierig gewesen, wenn du sagst, du bist zutiefst optimistisch und dann plötzlich funktioniert das irgendwie nicht mehr.
Ja.
So, das völlige, du hast vorhin gesagt, so neben sich stehen.
Ja,
so,
du stellst dich in Frage. Mhm. Und deine Fähigkeiten, was hast du denn gemacht bis jetzt? Und es war ja nicht, dass ich 25 war und noch so auf der Suche, sondern Familie, 3 Kinder und ich bin jetzt nicht hergewechselt und sie haben das alles mitgetragen und ja, so, klar, so Versagensgefühl in dem Moment hast du schon. Ich bin auch froh gewesen. Es ist eine Episode gewesen, die recht überschaubar gewesen ist. Es hat mir noch ein befreundeter Arzt hat mir noch ein bisschen geholfen. Und es ist nicht, es ist nichts Chronisches. Es ist wirklich eine Episode gewesen. Ja. Wo aber, glaube ich, ganz viel haben im Berufsleben. Und zwar jeden Tag. Und dieser Zustand, das habe ich einfach nicht wollen. Also, dem kann ich dann, wirklich könnte ich nicht umgehen.
Ja, also ich glaube, das so soll es ja auch nicht sein, oder? Das kann es ja eigentlich auch nicht sein. Ich frage mich halt einfach immer, wo der Ursprung ist oder was mit dem in so einer Situation passiert und wie man es besser könnte auffahren. Aber du hast jetzt wahrscheinlich mega Schwein gehabt. Hast du einen Chef gehabt, der so gut reagiert hat?
Ja, also ich glaube, es ist einfach, wir dürfen da sich selber nicht die hohen Erwartungen stellen, immer und überall. Das ist es.
Aber ist es nochmal uns selber oder vielleicht auch aneinander? Also weißt du, dass wir auch aneinander ein bisschen mehr Spielraum geben und einfach manchmal auch nicht das Gefühl haben, dass das alles von Anfang an muss klappen, sondern dass man auch jemand anderem den Raum gibt, um dort hineinwachsen, wo er eigentlich herkommt?
Ja, Ja, das finde ich sehr wichtig, dass man das macht. Und ich würde jetzt mal behaupten, ich versuche das zu machen. Und, aber für das musst du ja mit dir selber auch so ein bisschen im Reinen sein. Mhm. Und das Vertrauen haben, dass in die Menschen, die mit dir zusammen arbeiten, das kommt dann schon gut. Und es gibt nicht nur eins gut, nämlich nicht nur deine Vorstellung, sondern es gibt unzählige. Und lass die Leute einfach mal machen. Cross the bridge when you get there.
Ja, das ist ein sehr gutes Motto. Kenne ich auch gut. Du hast aber jetzt irgendwie auch im Inti, wo ich gehört habe, hast du gesagt, du hast ein sehr starkes Vertrauen in dich selber, so ein Urvertrauen. Und wenn ich sie richtig verstanden habe, ist das dort in dieser Zeit wirklich mega erschüttert worden.
Ja, absolut.
Hat sich das Urvertrauen verändert? Also weißt du, so wie im Sinn von, es ist jetzt ein anderes, also du kennst dich besser als vorher und falls ja, wie?
Ich glaube ganz fest daran, dass man das Leben lang der gleiche ist wie mit 12 auf dem Pausenplatz. Aber das zu akzeptieren, dass du nicht so bist wie der grosse, starke Fußballstar auf dem Pausenplatz, sondern dass du der Kleine bist, der vielleicht eher den Witzli macht. So. Ich glaube, diese Prägung bleibt, also, oder für mich bleibt die so. Aber das zu akzeptieren und nicht etwas nachzieifern, was keinen Sinn macht. Also ich habe gelernt, wirklich den Moment, das sind alles so Plattitüden, gell? Aber einfach so, jetzt und da. Mhm. Weil, wenn ich jetzt eine gute Gegenwart habe, habe ich in Zukunft eine lässige Vergangenheit. So. Hingegen, wenn du die ganze Zeit Sorgen machst und planst und Ängste hast, das wird halt dann schon komplexer. Dann säckelst du irgendetwas in meinen an. Das habe ich lange gemacht. Also so in meinen 20er, ich habe angefangen zu studieren, ich hatte doch nie Geduld gehabt. Ich hätte vielleicht das Studium mal abschliessen können. Aber ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich mit 23 nicht schon Radio mache, dann bin ich nachher zu alt.
Mit 23?
Ja, dann will mich nachher niemand mehr. Und darum bin ich auf Bergo studieren und habe JUS angefangen zu studieren. Und parallel wollte ich Radio machen. Das hat mich viel mehr interessiert.
Also du hast ja das JUS-Studium abgebrochen.
Genau.
Genau, und bist dann zu Extra Bern, gell? Mhm. Hey, und das hat mich im Fall recht beschäftigt. Hast du bei Extra Bern auf Berndeutsch moderiert?
Ja, das habe ich auf Berndeutsch
gell?
Moderiert.
Weil du redest daheim mit deinen Eltern, redest du
mit Berndeutsch? Mutti und Vati reden immer noch Berndeutsch, ja.
Okay.
Lustigerweise habe ich mit meinen Brüdern auch lange noch Berndeutsch geredet. Und jetzt haben aber alle Kinder,
ja.
Schon länger. Und jetzt reden wir miteinander Zuckerdeutsch.
Wie bist du im Familiengefüge? Wo bist du?
Der Älteste.
Der Älteste, okay.
Ja. Von 3 Buben. Und ich selber wieder 3 Buben. Oder mir, gar nicht ich.
Verstehst du in dem Moment die älteste Sohn? Kannst du nachvollziehen, wie er sich in dem Gefüge fühlt?
Ja, das ist, ja, klar. Und aufgrund dessen, wie ich weiss, wie es mit meinen Brüdern ist, weiss ich ungefähr auch, wie es mit meinen Söhnen ist oder kann sein. Aber ich glaube nicht, dass es so... Die Tendenz geht sicher in die Richtung, wie man es immer sieht, oder? Der Älteste, der Mittler und der Jüngste. Vor allem, wenn es gleichgeschlechtliche sind. Ich finde, es ist immer noch eine andere Konstellation, wenn du 2 Buben und ein Mädchen hast oder 2 Mädchen und ein Bub. So. Aber ja, ich kenne nichts anderes. Mein Vater, das sind 4 Buben gewesen, kein Mädchen. Wir daheim 3 Buben. Und Carla und ich, unsere Familie, sind auch wieder 3 Söhne.
Ich möchte unbedingt noch, die Familie hat ja da ihren eigenen Zweig.
Pardon.
Auf meinem Mindmap, gell? Ich unbedingt noch ein bisschen tiefer drauf kommen. Aber komm, wir bleiben noch schnell so ein bisschen bei der Karriere und beim Werdegang. Es nimmt mich mega Wunder, wenn du so ein bisschen sagst, ja, eben, man ist halt eben nicht irgendwie der grosse Fußballstar. Aber du bist jetzt der grosse Fernsehstar. Also, mir nimmt es schon Wunder, weißt du, wie gehst du mit dieser Aussensicht um, wo ja durchaus da ist. Ich nehme an, du bist auch irgendwann mal der schönste Schweizer gewesen. Bei der Glückspost.
Ja, das Nummer 2.
Ah,
jetzt gerade. Hinter dem Odermatt.
Ah, fast.
Ich nehme das mit viel Freude zur Kenntnis. Ich habe das immer gern gehabt, dass das so das, ich finde, das ist ein Spiel. Alles da. Alles das ist ein Spiel. Weil ich bin nicht interessanter als mein Nachbar, der ein Start-up gegründet hat. Und erfolgreich ist in dem. Ich habe das Glück gehabt, dass ich immer eine Anstellung hatte und offensichtlich im richtigen Moment mit meiner Persönlichkeit und mit einer gewissen Portion Talent einen Teil dazu beitragen, dass die Formate funktionieren. So, und das ist nicht falsche Bescheidenheit und nicht Kokettiererei. Das ist, ich sehe das wirklich nicht als mehr und nicht als weniger. Ich glaube, die Zeit, wo du als Fernsehstar oder als Fernsehmoderator die einzige Gilde gewesen bist von Stars, weil eine Kamera so teuer war, dass sich nur jemand Professionelles die können leisten konnte und die Möglichkeit durch das gegeben war, in der Öffentlichkeit zu wirken. Dann hat es das Fernsehen gebraucht. Heute hat sich das also wirklich einfach alles verdemokratisiert. Und ich glaube, wir tun sehr gut daran, wir Moderatoren, für mich ist das wichtig, das immer zuvorderst haben, die Bescheidenheit. Du bist ein Ermöglicher, oder ich bin ein Ermöglicher von Unterhaltung, von Emotionen als Transporteur mit einer Mannschaft, mit einer Frauschaft, mit einem Team, wo das kann, wo das Handwerk kann, damit eine runde Geschichte passiert. Und die Berühmtheit oder die Prominenz ist ja wirklich nur gegeben, weil unsere Arbeit in der Öffentlichkeit stattfindet. Das ist wie ein Käser in einer Schaukäserei. Dem kann man zuschauen beim Arbeiten. Und die meisten arbeiten halt einfach so, dass es ist halt vielleicht weniger interessant. Aber uns kennt man ja nicht, weil wir etwas wahnsinnig gut können. Der Beck macht auch super gute Gipfel. Und darum gehen wir zu ihm posten, weil er das kann. Und wir haben einfach eine kleine grössere Reichweite. So sehe ich das.
Weißt du noch, wie sich dein erstes Sackgeld angefühlt hat? Es war irgendwie so ein kleines Stückchen Freiheit gewesen und plötzlich ist man unglaublich erwachsen worden. Heute kommt mir das ein bisschen komplizierter vor aus meiner jetzigen Perspektive. Social Media, ständige Kaufimpulse, digitale Zahlungsmittel oder doch lieber Bargeld. Unsere Kinder wachsen in einer komplett anderen Welt auf. Die PostFinance hat eine Sackgeldstudie durchgeführt, die zeigt, Eltern wollen ihren Kindern Finanzkompetenz mitgeben. Aber viele fragen sich auch, wie ich, wie man das im Alltag eigentlich macht. Die Sackgeldstudie beleuchtet viele Fragen, die ich mir auch immer wieder stelle. Zum Beispiel, gibt mein Kind sein Geld für schlaue Sachen aus? Muss es das überhaupt? Soll das Sackgeld mit Ämtern verbunden sein? Oder bekommt es das einfach so oder so? Und was ist überhaupt ein normaler Betrag an Sackgeld? Schau doch mal die Sackgeldstudie von der PostFinance 3. Du findest den Link in unseren Shownotes unter «Kooperationen». Und du wirst merken, du bist also gar nicht allein mit deinen Fragen. Wie äußert sich denn deine Prominenz in deinem Alltag oder in eurem Alltag? Weißt, kannst du Zeug machen? Kannst du hier entlang laufen, ohne dass jemand schaut?
Ja, natürlich. Ja, ich glaube, das ist. Also, ich merke es sehr schlecht, wenn jetzt jemand mich würde erkennen. Ich weiss es von meiner Familie, weil, wenn wir miteinander unterwegs sind, tun sie mir dann einmal reportieren, wer jetzt da geschaut hat oder wo jetzt da irgendeine lustige Szene passiert ist oder jemand ein Foto gemacht hat oder so. Ich habe nie das Gefühl, ich laufe jetzt da als Fernsehnick durch die Strasse. Überhaupt nicht. Und ich finde, alle Begegnungen, die es gibt, die sind immer auch schön. Also gestern war ich in einem Restaurant und es gibt so ein Heftchen in den Regionen draussen. So ein blaues Heftchen, kennst du das, so hochglanz,
ja,
wo man so in einem Restaurant liegt?
Ja, ja, genau. Das Indie,
Inside oder ich weiss.
Irgendetwas. Ja, genau. Ich weiss welches.
Mit Gewerbe, ja. So fürs Gewerbe.
Ich war letztens beim Zahnarzt und musste warten und habe mein Nattel daheim vergessen. Ja. Und dann habe ich das von vorne bis hinten durchgelesen.
Okay, genau. Dort ist immer jemand vorne drauf, ja, Den man kennt. Und jetzt bin ich in der aktuellen Zentralschweiz-Ausgabe, bin ich dort vorne drauf. Ich habe das nicht gewusst, dass das Magazin jetzt rausgekommen ist. Ich habe gewusst, ich habe irgendwie vor Monaten mal ein Interview gegeben. Und komme in ein Restaurant mit einem Freund von mir und da kommt der Koch, der Chef, kommt begrüßen. Und das ist ein Deutscher. Und der sagt, hallo, zum anderen, die anderen kennt. Und ich stelle mich vor, ich bin der Nick. Und er sagt, Mick? Und er sagt, nein, Nick. Und dann weiss ich, ja, ist logisch, er kennt mich nicht. Ich gehe nie davon aus, dass die Leute mich kennen. Und dann schaut er mich an. Und nebenan auf der Theke sind die Heftchen gewesen. Und er, das bist ja du. Und er, so. Und dann ist er gerade irgendwie so ein bisschen Starstruck gewesen. Die Momente gibt es etwa, aber in unserem Dorf wissen die Leute einfach, dass wir auch dort wohnen vielleicht. Aber das ist jetzt also gar nichts Spezielles, wenn ich im Coop poste. Sie schauen mir nicht ins Körbli. Also oder ins Migros.
Ja, das ist auch so ein kleines Schweizer Ding, glaube ich. Darum kommen ja auch viele Prominente, glaube ich, gerne in die Schweiz, weil man einfach ein bisschen so aufdränglich ist.
Ja, und
Weil ja die Schweizer per se nicht so gerne haben, wenn jemand irgendwie raussticht.
Ja. Ja, also du darfst schon rausstechen, aber nur im Namen der Nation, also als Sportlerin zum Beispiel. Und musst dann also deine Bescheidenheit an den Tag legen.
Mhm. Aber das machst du ja auch.
Ja, eben.
Also du hast recht betonen, ich habe viele Interviews gelesen, deine, was habe ich aufgeschrieben, bodenständige Art.
Das sagt man mir nach.
Und das ist aber so.
Ja,
also das sagen deine besten Freunde auch.
Ja, und das sind ja meine besten Freunde. Die meisten kenne ich seit eh und je. Also die haben nichts mit dem Business zu tun. Und ich glaube, es ist die Familienkonstellation lässt kein anderes Leben zu. Es macht ja gar keinen Sinn. Ich bin ja auch nicht reich. Weißt du, man wird das wir dann immer so rein interpretiert, wirklich so Ruhm und Glamour und alles das Zeug. Ich erlebe das überhaupt nicht so. Im Gegenteil, jetzt bin ich erst noch verkältet und verschnupft. Jetzt habe ich Männergrippe. Jetzt geht es mir ziemlich verschissen.
Dann musst du noch zu mir in Podcast kommen.
Nein, das ist heilsam.
Ja, mal schauen, was jetzt dabei rauskommt. Nein, es hat mich einfach mega Wunder genommen. Ich habe so ein bisschen gefunden, die bodenständige Art, ich tue die auch absolut, nehme ich auch so wahr. Und dann hast du aber auch gesagt, du hast ein paar Mal gesagt, du hättest nicht gerne Streit.
Ja.
Du kommst schwitzige Hände über, wenn es irgendwie so eine Konfliktsituation gibt, oder? Ja. Und dann habe ich so gedacht, ja, also eben, ist denn das auch vielleicht eine Art und Weise oder eine Möglichkeit, zum gar nicht Provokationsfläche bieten, oder? In dem Moment, wo man halt eben so in den Erwartungen, sage ich mal, entspricht, gibt man ja auch keine Angriffsfläche.
Ja.
Nicht, dass ich es so werten
will. Ja, also, ja, absolut. Und da stehe ich voll dazu. Ich glaube, meine Meinung als zu wenig wichtig war, als dass ich jetzt gewinnen muss. Ich bin wirklich kein kompetitiver Typ. Ich bin eher der Hotelier, weißt du? So. Der mit den Händen reibt und schaut, dass es allen gut geht.
Der Gastgeber?
Ja, bin ich, glaube ich, schon. Und ich lebe aber gut mit dem. Und das heisst nicht, dass es nicht, dass es Ecken und Kanten gibt. Und wo halt denn das passiert, ist halt dann im geschützten Raum. Und da meine ich nicht SRF, sondern der geschützte Raum ist daheim.
Ja.
Das ist, glaube ich, so ein Sinnbild. Aber und das wird dort sehr gut aufgefangen von allen. Das ist dann nicht so, dass ich der Kinski bin, oder, wo cholerisch rumschreit. Nein, überhaupt nicht. Aber das ist so die zu 100% mich dann noch. Das ist dann schon in jeder eigenen vier Wänden. Und das finde das muss dann wirklich niemand wissen, wie das ist.
Ja, also, die kennen ja euch auch schon ein Zeitchen.
Gar noch nicht.
Ja, ihr habt ja auch gewusst, auf was ihr euch einlädt.
Ja, vor allem ist, glaube ich, das Relevante daran, warum spielt die Öffentlichkeit eine untergeordnete Rolle bei uns, weil wir uns seit 19 kennen. Und seit 19, also wir kennen uns noch länger, aber zusammen sind wir seit 19. Wir haben Kante gemacht in unterschiedlichen Klassen, wenigstens das. Und 19, jetzt sind wir 53, das heisst 34.
Wer hat den Restschritt gemacht?
Ich.
Hast du eine Frage, so mit Zedeli und so?
Nein, mit 19 haben wir keine Zedeli gemacht.
Ja, stimmt.
Also, da ist mir schon geschlechtsreif. aber nein, ich hatte einen Trick gehabt. Es war ein Musikfestival gewesen, in Cham am Zugersee. Und wir haben immer miteinander die Klasse, miteinander in der Mensa von der Kante zu Mittag gegessen. Und es war, glaube ich, Mittwoch oder Donnerstag gewesen, und am Samstag war das Festival gewesen, und ich hatte ein kleines Segelbötchen gehabt, so einen 470er. Das ist der Typ. Und Garla war dort schon mit einem Typ zusammen gewesen, so halb. Und wir haben zusammen Theater gespielt, also ich war in der Technik gewesen, sie hat Theater gespielt. Und dann ist der auch, glaube ich, nein, der ist nicht am Tisch gehockt, aber ein guter Freund von mir ist am Tisch gehockt. Und dann habe ich zum Manu gesagt, zu ihm, hey Manu, am Samstag ist Festival, ich gehe mit dem Schiff raus. Kommst du mit? Und der Manu hat gesagt, ah ja, ist eine gute Idee. Und dann schaue ich so irgendwie so über, so Fragen zu der Carla. Und sie sagt so, ah ja, ich komme auch mit. Und dann habe ich, das war Mittwoch gewesen, und der Manu hat es aber, glaube ich, schon am Donnerstag vergessen, dass ich ihn gefragt habe. Und ich habe nie mehr etwas gesagt, extra. Dann ist der Manu gar nie mehr gefragt und der ist dann auch nicht mitgekommen. Aber ihr Ex-Freund, der hat dann sich noch eingeladen, der ist dann auch gekommen.
Oh, der ist offenbar gewesen?
Ja, aber ich glaube, wir haben dann ein bisschen hart geflirtet und dann haben wir ihn irgendwann an Land gebracht.
Immerhin an Land gebracht?
Ja, nicht von Bord gerührt. Ja, aber wir haben 19, also sei mir verziehen. Und dann sind wir von Cham dann heimgelaufen von dem, ja, das war vielleicht ein paar Tage später gewesen. Sind wir dann heimgelaufen, zu mir heim und dann an den Himmel raufgeschaut. Und dann hat es eine Wolkenformation gegeben vor dem Mond in Herzform. Und das war der 19. Juni 1991. Gell?
Das hast du jetzt erfunden.
Nein! Wolltest du dir anrufen?
Nein, sicher nicht. Ja, auch gerne im Fall. Ich hätte es ja sowieso am coolsten hätte ich es gefunden, wenn sie ja da wäre. Oder ich würde gerne mal mit ihr reden. Das nimmt mich
ja,
wahnsinnig.
Ja, das wäre eine lustige Idee.
Gell?
Ja.
Weil ich kann mir vorstellen, also auch aus eigener Erfahrung, ich glaube, es ist nicht nur einfach, wenn man einen Partner oder eine Partnerin hat, die eben in der Öffentlichkeit stattfindet, sage ich mal. Ja, und ich finde, es braucht so ein gesundes Selbstbewusstsein und so eine geerdete Person, die das auch mal haben,
absolut,
oder?
Ja, absolut. Was man haben und einfach auch die Sinnhaftigkeit sieht in dem im Geld nehmen. Es funktioniert nur so.
Und wie seid ihr miteinander? Was habt ihr für ein Rollenverständnis? Ich nehme an, das hat sich auch extrem gewandelt mit 34 Jahren. Oder man entwickelt sich ja. Und ja. Kunst ist eigentlich, wie entwickelt man sich zusammen und
extrem
nicht voneinander weg. Extrem
freiheitstrieben. Also das ist, wir brauchen die Freiräume. Wir brauchen sie zusammen, wir brauchen sie aber auch allein. Weil wir wirklich recht ein aufregendes Familienleben haben mit dem Melchior. Und mit den Möglichkeiten, die wir haben oder nicht haben. Sprich, Karl ist jetzt gerade mit der Freundin eine Woche in der Ferien gewesen, sie ist auf Island. Geht im Juni nochmal ein bisschen fort. Ich kompensiere vieles in dem, dass ich sage, gut, ich bin ja fort beim Arbeiten. Und wir haben zusammen, was uns sehr verbindet, wir haben zusammen wahnsinnig gerne Gäste und bewirtet gerne und schauen, dass es den Leuten gut geht. Wir haben beide es sind extreme Familienmenschen. Also ob jetzt mit der Familie von der Carla oder meiner Familie im Hintergrund, mit unserer gemeinsamen Familie. Das ist wirklich so eine Sippe. Und wir wohnen auch alle, restlos alle, innerhalb von 10 Minuten Erreichbarkeit. All. Also, und es sind auch alle Eltern noch da und alle Geschwister und Cousinen, Cousins. Es ist wirklich, ja, es ist ein rechter Klüngel.
Takes a village.
Ja, schon ein bisschen. Ja, absolut. Ja. Und ich glaube, das ist auch das, was wir unseren Kindern wie auf den Weg gegeben haben. Auch sie sind so die Freiheit, Sachen zu machen. Irgendwie Friedrich der Mittler hat eine Idee gehabt, er könnte auf Schweden einen Hockey-Match schauen. Und dann hat er mit seinem Stiftenlohn hat er sich einen Flug gebucht und in eine Zugfahrt mit einem Freund zusammen auf Südschweden. Letzte Woche sind die 4 Tage dort raufgefahren und er hat einfach so mit einem Erlebnis heimgekommen und konnte dann erzählen. Und das finde ich schön. Wir sind sehr, sehr eng alle zusammen. Mit allem, was klopft und tätscht natürlich auch.
Aber du hast vorhin gesagt, mit dem, was es mit sich bringt, mit dem Melchior. Die jüngste Sohn hat eine Behinderung.
Ja.
Genau. Eine zerebrale.
Zerebralparese, sagt
man. Ja. Und etwas Unseltenes, gell?
Ja, der Gendefekt ist unselten. Also, es sind ja, was es schlussendlich macht im Körper, ist, der Bauplan vom Hirn ist einfach in der wichtigen Entwicklung, im Mutterleib, ist gestört. Oder es kommt einfach, 2-3 Schritte werden draussen gelassen und das funktioniert dann einfach ein bisschen anders, oder? Und das heisst, die Auswirkungen im Hirn sind bei anderen Zerebralparesen Menschen ähnlich oder gleich. So. Aber er hat so eine Mikrodeletion, sagt man dem, auf dem Gen-Katalog. Das ist eben wie der Bauplan. Es fehlen 2 Seiten, wo man das Hirn nicht zusammengebaut hat. Und einfach, shit, warte, Seite 1, 2, 3, wo ist denn das 4 und das 5? Ja, komm, wir bauen mal weiter. Und die Seltenheit, ja, er ist, als er auf die Welt gekommen ist, 2009, nach einem halben Jahr haben wir gemerkt, irgendetwas stimmt nicht so. Er fixiert mit den Augen nicht. Er hat zuerst gemeint, er sei sehbehindert oder blind. Wir sind dann über einen Augenarzt und den Kinderarzt zum Neuropädiater gekommen und der hat uns dann sehr relativ schnell, also innerhalb von ein paar Minuten und sehr deutlich, hat der Bub nur gelüpft und gesagt, tun Sie absitzen, aber ich muss Ihnen leider mitteilen, Ihr Kind ist schwerst beeinträchtigt. Und die Seltenheit damals war, er war Nummer 9 auf der Welt mit der Diagnose. Ja, aber es hat natürlich schon viel mehr gegeben und so die Genanalyse ist dort auch gerade etwas eher Neues gewesen. Heute, ich kümmere mich gar nicht mehr darum, ich habe keine Ahnung, wie viel das man heute schon kennt von denen. Aber die Seltenheit ist ein bisschen so, wie wenn du mit dem Auto von Zürich auf Bern fährst und irgendeinem Ort randomly die Scheiben runterlässt und ein Güffel rausrührst und mir nicht sagst, wo und weiterfährst. Und ich fahre 5 Minuten später ab und rühre randomly irgendwo ein Güffel raus und die treffen sich. Das ist etwa, kannst du das vorstellen?
Ja.
Also das ist genau, also Euromillions gewinnen wäre wesentlich einfacher, aber wir sind froh, haben wir den Melchior und nicht Euromillions.
Wie seid ihr in diesem Moment als Paar, oder weißt, wie geht man in diesem Moment mit so etwas, du hast vorhin gesagt, cross that bridge when you get there, aber auf die Bridge bist du jetzt nicht vorbereitet,
nein,
oder?
Nein, du hast ja keine Ahnung. Also ich glaube schon, dass das cross the bridge when you get there hat mir dort schon auch geholfen. Weil du kannst ja nichts planen. Es ist auch völlig individuell, so die Beeinträchtigung. Du weißt nicht, lernt er laufen, lernt er reden. Oder er war dort eine halbjährig und dort würde er ja eh noch nicht reden und würde noch nicht laufen. Und er ist jetzt 17 und er kommuniziert, er lernt immer noch dazu zu kommunizieren mit uns, also Ja und Nein sagen oder Zustimmung oder Ablehnung, eher so. Also nicht wörtlich. Er sitzt, er kann sich gut beschäftigen, spielen. Aber ja, er ist, braucht sonst für alle Lebenssituationen Hilfe. Also ich rede nie gerne darüber, was er nicht kann. Ich merke, es widerstrebt mir, ihn zu definieren über das, was er nicht kann. Er ist einfach so pur und so filterlos in der Freude. Dass wirklich Tränen kommen, wenn er lacht. Also, das ist sehr, 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 sehr lustig. Und für uns als Familie, hat er uns natürlich wahnsinnig viele Türen aufgemacht. Und ich glaube, bei der Art, ja, wie wir mit Leuten umgehen.
Aber was für Türen aufgemacht? Im Sinn von?
Verständnis für Diversität. Verständnis für andere, für Fähigkeiten oder hat uns Geduld gelehrt, sicher. In ganz vielem. Etwas, was es ja heute eigentlich gar nicht mehr gibt. Und ja, ein Ruhe, glaube ich. Es hat so viele Phasen gegeben, wo man verglichen hat mit Gleichaltrigen. Das war brutal gewesen. Weißt du, du hast ja dann gar nicht geboren und lernst ja dann irgendwie andere Paar kennen, die dort auch gerade geboren haben, oder gleichaltrige Kinder haben. Und wenn du gesehen hast, wie die sich entwickelt, wie du das kennt hast von deinen 2 anderen Söhnen vorher auch, und der Melchior einfach nicht. Und wenn ich jetzt denke, ja, jetzt hätten wir einen 23-Jährigen, einen 20-Jährigen und einen 17-Jährigen Sohn, wie das im Regelfall ist, dann wäre Carla und ich wären wahrscheinlich jedes Wochenende irgendwo, oder würden ein bisschen, oder?
Mhm.
Ein bisschen im Garten sein und Söhne wären irgendwo. Und das haben wir halt, diese Situation haben wir nicht. Wir brauchen uns. Wir brauchen unsere Familie ganz in einer anderen, Dimension, als ein Paar sich die Fragen muss stellen, wenn die Kinder dann langsam draußen sind, glaube ich.
Und du hast vorher gerade betont, wie die freiheitsliebende Zeit.
Ja.
Ja, das widerspricht sich ja extrem, oder? Also wie habt ihr denn gelernt, mit dem umzugehen? Oder wie seid ihr organisiert?
Also ich glaube, das Wichtige ist, dass wir ein eher noch klassisches Familienrollenbild haben. Es hat sich einfach so ergeben. Carla hat noch einen Job, den sie macht. Sie ist noch in der Gemeinde, arbeitet sie als Juristin. Und wir haben den Melchior unter der Woche in der Schule. Der darf dort übernachten. Das ist
so sukzessive immer eine Nacht mehr geworden und das hilft uns sehr. Und wir haben aber auch ein Assistenzmodell, das die IV ermöglicht, dass du betreute Stunden kannst abrechnen via IV. Und das ist Carla, die das organisiert. Die hat so junge Leute bis pensionierte Menschen, die im Sozialen gearbeitet haben oder eine Erfahrung haben in dem, wo die Melchior stundenweise betreuen. Also auch mal an einem Samstag, damit wir in den Öckihof entsorgen können und ihn nicht mitnehmen müssen.
Ja.
Und so. Weil, ja, es ist halt immer, also die Mobilität von uns ist dann halt ist ein bisschen aufwendiger. Weil wir müssen ihn parat machen und auf den Treppenlift und ins Auto tragen und den Rollstuhl einladen und wieder ausladen. Und das, alle, wo mit Menschen mit Beeinträchtigung zusammen arbeiten, wissen, das ist einfach ein Krampf.
Und hast du da für dich, weißt, am Tag, hast du wie fixe Tasks, die jetzt zum Beispiel bei dir sind?
Der Morgen, ja. Also wenn er am Montag und am Dienstag in die Schule geht, am Montag kommt er heim und am Dienstag bleibt er nachher in der Schule, aber Montag, also Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag ist er am Morgen verwacht bei uns. Und ja, dann bin ich der Chef zu 9, der ihn parat macht. Und das ist ja lustig, aber das geht ist, vielleicht eine Viertelstunde, aber du musst ihn parat machen, das heisst, sauber machen. Ich kann nicht selber sagen, dass er aufs WC muss. Ist jetzt eben ein 17-jähriger pubertierender junger Mann. Er ist auch jetzt fast 60 Kilo schwer. Das Lüpfen ist, ich werde nicht stärker und er wird schwerer. Und darum sind wir froh, haben wir Unterstützung. Aber er hilft bei gewissen Sachen schon recht cool mit. Und dann hat er so Orthesen, das sind so Schienen, die man ihm anlegt, damit der Fuß stabilisiert ist. Und wenn er die anhat, dann ist er wirklich so eine Hühne. Ich sage ihm immer, er sieht aus wie der Beißer von James Bond. Und dann ist er ein grosser, junger Mann und dann musst du ihn stützen. Und wenn du ihn stützt und hebst, macht er dann den Schritt. Und dann kann er durch den Oberstock durchlaufen bis auf den Treppenlift. Aber ich geniesse den Moment am Morgen. Und dann kommt er seine Schöppen über, dann kann ich beissen. Er hat zwar schöne Zähne, aber der Chip, der sagt, wenn etwas in den Mund beißen, den Befehl hat er nicht.
Wir reden viel über Ernährung, Bewegung oder Schlaf, aber viel zu wenig über das, was eigentlich Basis für unser Wohlbefinden ist, unsere mentale Gesundheit. Sie ist kein Extra, kein Nice-to-have, sondern eigentlich das Fundament, das alles andere darauf aufbaut. Und darum ist es so wichtig, dass wir zu uns selber schauen, weil nur dann können wir auch zu anderen schauen. Und wir wissen alle, so einfach ist das nicht. Atupri begleitet dich genau da dabei und gibt der psychischen Gesundheit den Platz, den sie verdient. Zumindest im Leben. Mit der Zusatzversicherung Atupri Intense arbeitet Atupri auch mit innovativen Partnern zusammen. Zum Beispiel mit EPSI. EPSI, für all die wir kennen, kennen sicher auch EPSI. Das ist eine Online-Vermittlung für PsychologInnen und PsychiaterInnen. Sie arbeiten mit ihnen zusammen, aber auch mit ganz vielen anderen und sie sind für deine körperliche und mentale Gesundheit da. Wichtige Vorsorgeuntersuchungen sind auch ein Teil der Zusatzversicherung, aber auch Angebote, die seelisch unterstützen. Atupri Intense übernimmt außerdem Leistungen in den Bereichen Mutterschaft, Verhütung und Unterbindung. Und etwas, was ich wirklich sinnvoll finde, ab deinem 30. Geburtstag bleibst du in der gleichen Tarifstufe. Egal, ob du älter wirst, egal, ob etwas an der Hüfte zwickt oder ob du etwas an der Ferse hast oder am Zehen, es bleibt immer gleich teuer. Es ist eine langfristig faire Lösung, die dir finanzielle Planungssicherheit geben soll. Wenn du mehr darüber wissen willst, Atupri Intense, dann schau unter atupri.ch/intense oder in unseren Shownotes unter Kooperationen. Du hast noch zwei andere Söhne.
Ah ja, stimmt.
Oder? Genau, über die darf man auch mal reden. Und es nimmt ja. Mich mega Wunder, weil in den Intis und so, die ich jetzt gehört und gelesen habe mit dir, geht es schon primär um die Familienkonstellation oder um Melchior.
Klar, ein bisschen exotisch.
Ja, genau. Und ich bin jetzt gerade am Anfang von dieser Pubertät. Ich habe einen Sohn, also nicht ich, mein Sohn. in dem Umgang mit dem. Und ich finde ja schon das an sich auch recht challenging. Mhm. Und jetzt nimmt es mich schon Wunder. Also wie bist du denn, eben, du hast zwei Söhne, die sind jetzt erwachsen oder jetzt gerade so in dieser Phase, wo sie euch auch verlassen wahrscheinlich und so. Ja, erzähl mal, was bist du für einen Vater und wie bist denn du mit diesen Challenges umgegangen?
Ich glaube, das Wichtigste ist, oder das Schlimmste finde ich, so muss ich sagen, wäre so die emotionale Geiselhaft. Ja, du kannst schon gehen, aber du weißt, dass ich enttäuscht bin. Denk das für dich selber, aber ermöglich deinen Kind die Freude und ja, nicht. Das schlimmste Gefühl finde ich ein schlechtes Gewissen. Es gibt, glaube ich, kein schlimmeres Gefühl. Und ich bin eher ein schlechter gewisser Mensch. Ich habe das immer so.
Gegenüber wem?
Gegen allem, gegen vielen. Eben, ich habe jetzt den Podcast schon einmal verschoben. Ich hätte jetzt ein schlechtes Gewissen gehabt, dir anzuleiten und zu sagen, ich bin so krank und verkältet, ich komme jetzt nicht. Dann ziehe ich es dann lieber durch. Ich bin schlecht im Ego. Glaube ich. Aber ich lebe gut mit dem. Ich bin nicht so sicher, ob das alles gut ist, wenn man auf sich schaut. Anyway, und meine Söhne, hey, die machen es einfach hure cool. Also es ist, und sie sind ja so unterschiedlich, aber trotzdem, die lieben sich heiß. Also, die geben einander gute Nacht, Kuss, weißt du so. Und das finde ich auch schön.
Und die Rivalität und so, das hat er nie gehabt.
Ich glaube, aber auch da wieder, es ist eine Vermutung, ich habe das viel stärker gehabt mit meinen Brüdern. Und ich glaube, bei uns hat es wie nicht vertreibt. Ich hoffe nicht, dass sie dann irgendwann mal sagen, wir müssen uns die ganze Zeit anpassen, wegen welchem Jahr. Aber das sind wir auch recht offen in der Kommunikation. Und wir schauen auch, dass wir jedes Jahr ein paar Tage zu vierten in die Ferien gehen, ohne Melk. Ein bisschen normale Familie spielen. Dass wir einfach einmal etwas sehen von der Welt. Weil, ja, also die Mobilität, ich habe es vorher gesagt, das schränkt uns ein bisschen im Ferienmachen ein. Und ich habe nicht so viel gesehen von der Welt, zum Beispiel. Das ist vielleicht noch etwas, was war. Und umso mehr freue ich mich, wenn das jetzt meine Söhne machen. Wenn sie gehen und wenn sie ihren Weg gehen und das mit Leidenschaft machen und nicht jemandem wollen, etwas machen, für jemandem zu gefallen.
Im Moment ist ja, wir haben eben auch so Podcasts darüber gehabt und so, weißt du, im Moment so mit dem Einfluss von Social Media und das im Moment auch so läuft und so, ist ja zum Teil für junge Männer ist recht schwierig, so herauszufinden, wer sie sind oder vielleicht Vorbilder zu finden und so. Ist das bei euch Thema oder ist das für dich etwas, weißt, was dich auch beschäftigt, was du findest, hey,
ja.
Ja, mit dem, da möchte ich mit meinen Jungs darüber reden oder sind sie da wie schon...
Ja, ist das Thema. Mhm. Also und wir reden über das. Mhm. Eben der Podcast, das war ein SRF-Podcast.
Mhm, so eine Serie, genau.
Ja, genau, über die toxische Männlichkeit oder den Frauenhass, oder? Wo die Jungs den Ort nicht mehr finden, wo sie sind. Ich glaube, wenn ich jetzt unsere zwei Söhne vergleiche, ist es schon unterschiedlich. Der eine ist an der Uni. Eher ein woke Community, sage ich jetzt einmal, und eloquenter, so ein bisschen intellektueller. Und der Frederik lernt Bäckerkonditor und ist in einer Backstube, wo es natürlich auch mal ein bisschen anders zu und her geht. Und ich finde das auch wichtig, dass man, das ist für mich auch immer wichtig gewesen, auch bei SRF bei den Leuten oder auch bei all meinen Formaten, dass dann einfach nicht in deiner Bubble hinten bleibst, dass du in die Communities, die Verschiedenen mit deren Offenheit begegnest und sie ernst nimmst in allem. Und das, ich glaube, die Kultur, das ist so das Ziel, dass sie das irgendwo mit auf den Weg bekommen hätten in den letzten paar Jahren. Ich glaube, jetzt die Erziehung ist abgeschlossen. Aber ich, es gibt ja so Symptome, oder wie du merkst, so Indikatoren. Sie kommen und erzählen immer. Mhm. Wir wissen eigentlich, ich will nicht alles wissen. Nie alles wissen. Aber ich weiss, dass sie voneinander viel noch wissen. Oder dass es andere Leute gibt, die von ihnen etwas wissen. Und ich bin extrem happy, gibt es andere Leute außerhalb von der Familie, wo sie herkommen, wo sie Kontakt haben. Ich glaube, ein Netzwerk, ein Freundennetzwerk ist das Wichtigste. Und dass wir auch wissen, wo die sind, so ein bisschen. Nicht dass es jetzt irgendwie eine radikalisierte Gruppe ist und wir werden plötzlich vor den Kopf gestossen und uns der eine Sohn kommt in Springerstiefel heim. Das wäre Horror.
Aber weißt, bei euch, ihr habt wie eine Gesprächskultur, wo die Kinder kommen, zu euch erzählen, oder habt ihr irgendwie fixe Ritual?
Nein,
oder
kein,
ist das,
Ritual.
Kein Ritual.
Nein, also das Ritual ist Essen.
Ja.
Also daheim essen. Und zwar immer richtig kochen. Oder meistens richtig kochen. Und so ein paar Mal pro Woche.
Ich weiss, du kochst
gern.
Ja. Du hast mal ein Resti geleitet beim
yes.
Open Air.
Wow! Ja. Das aber, hast wirklich tief recherchiert.
Ja, das ist aber, glaube ich, in die Hose.
Ja.
Ja.
Das ist am Anfang in die Hose. Nachher ist es dann besser geworden. Wollen wir das noch machen? Klammern auf.
Klammern auf.
900 unbedingt. Leute, Open Air, Kino, Open Air, Zug. Ich war 30 und habe gefunden, der Jamie Oliver, der war ja gerade so neu gewesen, so. Also das, was der kann, das kann ich auch.
Das meint mein Mann immer.
Oder völlig in einer Respektlosigkeit behauptet, ich könne jetzt kochen. Und der Eigentümer vom Kino Open Air Zug hat den damaligen Caterer wie vor den Kopf gestossen und hat gesagt, hey, du kochst das ja nicht. Stellst aber deine Leute und deine Infrastruktur und der Küchenchef ist der Nick. Ich meine, so heute, mit dem heutigen Wissen, ich bin so naiv dort reingehauen. Und vorher habe ich vor 4 Leuten gekocht. Und es war ein schöner Abend, die Premiere vom Kino Open Air Zug. 900 Leute. Und ich hatte das Gefühl, ich könne irgendwie Fischfilet mit Gussgusssalat à la minute kochen. Und dann sind die Fische verbrannt, die Leute haben 2 Stunden auf eine Bratwurst gewartet, Pommes frites sind nicht durch gewesen. Ich hatte überall Verbrennungen gehabt, links und rechts an den Händen. Und bin am nächsten Tag verwacht und habe nicht mehr gewusst, wo ich bin und was ich mache. Und das ist auch retrospektiv der erste Moment gewesen, wo ich mal so am völlig überfordert war. Und der zweite ist der, den ich am Anfang erzählt habe, bei meinem neuen Job. Und dann, am nächsten Tag hat mir dann hat der Koch, wo eigentlich, dem, wo ich vorher hergestellt worden bin, mit dem bin ich reden. Er hat gesagt, es tut mir so leid, das ist eine völlig falsche Einschätzung. Ich bin davon ausgegangen, du unterstützt mich. Er ist nebenan auf dem Bänkli gekocht und hat zugeschaut, wie ich in die Scheisse gerattert bin. Und der hat sich dann mir erbarmt und dann ab dem zweiten Tag ist er gelaufen. Und Fun Fact, das Serviersystem und so ein bisschen Menüs, die ich dort eingeführt habe, das gibt es zum Teil heute noch an dem Open-Air-Kinozug.
Also immerhin?
Es ist stetig aufgegangen während dem Monat. Ich habe monatelang dort jeden Abend gekocht.
Mit ihm dann zusammen?
Er ist dann unterstützend dort gewesen, ja. Ja, natürlich.
Okay, da könnte man jetzt natürlich noch ganz viel daraus lesen und reininterpretieren, oder? Und sagen,
hey, es ist einfach so passiert, ja, aber es war eine gute Erfahrung.
Ja.
Und zurück zur Küche. Ich koche sehr gern. Und ich koche auch viel am Sonntag Sachen vor, so töpfweise. Ich jage sie dann auch mit einem Linsencurry. Das mache ich sehr gerne, weil es bleibt auch lang gut in einem Topf, in einem gussiesigen Topf. Aber sie können es nicht mehr sehen. Es hängt nicht langsam zu den Ohren aus.
Du machst, eben, das sind so ganz viele verschiedene Sachen, die immer wieder sie kommen. Das ist eben das Gastgebertum, das von dem Wohlfühlmensch im Sinn von, man fühlt sich wohl mit dir, automatisch, du bist ein Familienmensch, das ist dir wahnsinnig wichtig. Und du machst immer wahnsinnig viel. Auch ein bisschen gleichzeitig.
Ja.
Genau. Hast du das Gefühl, dass das ist einfach die Persönlichkeit, oder ist das, weil dich so viel, wahnsinnig viel interessiert, weil du so ein neugieriger Mensch bist, oder ist das, weil es dir sehr schnell langweilig wird? Was ich jetzt aber vorher verstanden habe, ist, du ziehst es eben gleich durch. Also du brichst nicht ab. Ist dann die Konsequenz von nicht abbrechen, ich mache einfach alles andere parallel, damit ich nicht Nein sagen muss?
Wenn ich etwas abbreche, ist es das, was ich für mich alleine mache.
Mhm.
Und alle Sachen, die ich für andere irgendwo in der Verantwortung stehe, das ziehe ich durch. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Merkmal.
Mhm.
Ich bin getrieben von einer Existenzangst. Immer. Ich mache ganz viele Sachen, weil ich das Gefühl habe, sonst lande ich in der Armut.
Wo kommt das her?
Keine Ahnung. Meinst du, müsste ich das mal mit einem Therapeut anschauen?
Hey, keine Ahnung. Nein, ich kenne zum Teil andere Leute, die das auch haben. Und dort hat es dann irgendwie wie zum Beispiel familiär einen ähnlichen Fall gegeben. Zum Beispiel, dass der Vater von heute auf morgen alle Aktien verloren hat.
Ja, oder so. Nein, hat es überhaupt nicht. Ich hatte sehr einen fleissigen Vater gehabt, natürlich. Und, oder immer noch. Und eine fleissige Mutter, selbstverständlich. Mit einem, was Zentrum schaffen, also was schaffen sehr im Zentrum gestanden ist. Und das ist es bei mir schon auch. Die Erfüllung. Ich habe gern, ich bin wirklich so ein bisschen bipolar in diesem Bereich. Wenn man das so sagen darf. Aber auf der einen Seite habe ich so einen Drang zur Sicherheit und auf der anderen Seite einen Drang zur Freiheit. Und darum bin ich, glaube ich, einfach immer zu unter Opsi.
Also du würdest sagen, du bist dadurch ein bisschen bipolar. Sicherheit versus Freiheitsgefühl.
Ja.
Ich habe mir aufgeschrieben, Zitat, ich bin ein Suchender versus, du sagst immer so ein bisschen Familie, ist mein Zentrum, so ein bisschen Stubenhöck. Hat jetzt das mal so.
Ich brauche das. Ich muss, das ist für mich, Leben ist wirklich neue Sachen entdecken. Also ich werde gern älter, lustigerweise, da habe ich null Probleme damit. Aber so die neuen Sachen entdecken, die kommen, ob jetzt auch in einer Stadt oder in einem Land oder bei Menschen, das prägt mich sehr und verfolgt mich im positiven Sinn.
Mhm. Jetzt hast du vor kurzem eine Agentur gegründet.
Ja, das habe ich auch noch gemacht.
Das hast du auch noch gemacht?
Ja, gell, Happy Day allein, das langt halt dann wirklich nicht.
Das glaube ich dir, das aber du bist ja noch irgendwie, also ich habe keine Ahnung, du bist noch jenste irgendwie Verband und dann bist du noch Ehrenleuchtturmwärter.
Mal gewesen. Ja, aber das sind ja alles so, das sind repräsentative Jobs.
Okay, also die sind nicht irgendwie...
Mit dem zahlst du keinen Strom.
Das ist so, aber sie nehmen eigentlich von deiner Zeit. Also ich sage jetzt mal, wenn es rein nur um finanzielle Sicherheit geht, dann würdest du ja wahrscheinlich andere Sachen machen, oder? Also dann würdest du einfach... möglichst optimieren und möglichst viele Firmen-Events moderieren, nehme ich an.
Ja, aber gell, ich bin ein Mann und häufig stehen Männer auf den Bühnen von Firmen-Events und dann nimmt man mit Vorteil, und das ist auch absolut in Ordnung, nimmt man mit Vorteil Frauen. Also jetzt so der Corporate-Markt für mich, ich mache Sachen über Jahre, wo sich so eine gute Freundschaft sogar schon daraus ergeben hat oder eine Beziehung, aber dass ich bin nie der Glamour-Boy gewesen, wo eine Gala moderiert hat, das machen andere.
Mhm.
Ich habe lieber richtig geschafft, eigentlich so auch. Nicht nur jetzt mit dem, dass ich da von dem könnte profitieren, dass ich in der Öffentlichkeit bin als Moderator. Und ich habe bei CH Media einfach dort ganz viel gelernt, wie das Medienbusiness funktioniert oder noch mehr gelernt. Vor allem auch, was für Teilnehmer an dem Markt, dass es alles gibt. Ein grosses Beziehungsnetz können aufbauen. Und habe auch Gadget kennengelernt durch das. Ich habe meinen Song produziert, fünfmal. Gadget ist die grösste Konzertagentur von der Schweiz, hat Künstler unter Vertrag. Und einer von der Eigentümer ist mich dann angegangen und hat gefunden, er hat eine Idee, zusammen eine Agentur zu gründen, wo im Entertainment-Bereich neue Wege könnte gehen und für Marken und für Unternehmen könnte konzipieren und vor allem neue Formate könnte entwickeln. Das habe ich sehr spannend gefunden und dann ist noch ein zweiter Partner dazugekommen, der David Scherer, den ich vorher auch so knapp gekämpft habe. Und dann sind wir zusammen zu Nacht essen, das ist so lustig. Dann haben wir gewusst, okay, wir müssen eine Firma gründen.
Aber du bist in dieser Firma, bist du jetzt wieder der GM, General Manager. Und das ist ja nicht unbedingt, der General Manager ist ja meistens der, der organisiert, der schaut, dass alles läuft. Und das ist aber, steht aber im Kontrast zu dem Kreativen. Das hat mich mega erstaunt. Nicht, dass ich sage, du kannst das nicht, sondern mehr so im Sinn von, es ist nicht das, was ich herausgespürt habe, dass du wahnsinnig gerne machst.
Es macht es für mich komplett. Ich finde das so spannend. Ich verkaufe gern zum Beispiel. Ich habe gern Kontakt mit Leuten. Und wenn ich ein Projekt habe, wir haben Mitarbeiter innen, Und arbeiten sehr eng mit den einen Mitarbeitern zusammen. Und das jeden Tag können selber entscheiden, wodurch geht's. Und komm, wir haben eine Idee, wie könnten wir das realisieren? Ist ein hochkreativer Job. Und ich gebe dir recht, ich bin nachher nicht der, der dann vielleicht jedes Telefon macht und dann noch hinter der Kamera steht oder das Mikrofon ansteckt und so. Das gibt ja dann wieder Leute, die das viel, viel besser können. Aber ich glaube, eine Idee auf den Boden bringen, das habe ich immer schon gerne gemacht. Initiieren und Leute können dazu bringen, motivieren, das nachher umzusetzen und damit dann hoffentlich auch noch Geld zu verdienen.
Wenn du könntest sagen, bist du, oder du hast auch gesagt, ich bin gerne allein. Und du bewegst dich aber jetzt in deinem Berufsfeld eigentlich überall mit vielen Leuten. Es ist oft dein Job, deine Rolle, mit Leuten eine Verbindung herzustellen. Und das ist etwas Anstrengendes. Es ist etwas sehr Schönes, es ist mega rewarding, aber es ist auch etwas Anstrengendes.
Stimmt, ja.
Hast du das Gefühl, du bist eher ein extrovertierter Mensch oder ist das nur gegeben, wenn du in dieser Rolle steckst?
Hey, die Frage stelle ich mir, glaube ich, seit ich so in dieser Welt drin bin. Aber lustigerweise immer nur im Vergleich mit anderen Kolleginnen und Kollegen, wo ich dann sehe, oh, ich bin anders als der. Ich komme nicht laut in den Beiz rein. Hey, da bin ich, seht ihr mich? Es gibt so Kollegen, die machen das gern. Ich glaube, so, sagen wir mal, bei den nationalen bekannten Moderationspersönlichkeiten gibt es mehr introvertierte Menschen als extrovertierte. Vielleicht ist der Drang, zu moderieren, auch eine Diagnose. Man überlegt mir das immer wieder. Ja, oder? Was überkommst du
für was
in dem Moment?
Genau? Ich glaube, es gibt mehrere Möglichkeiten.
Ich weiss es nicht. Es ist ja immer eine Kombination. Also den Geltungsdrang haben wir ja alle. Also sonst würden wir es ja nicht machen. Alle, die kokettieren mit dem.
Ja, aber das beißt sich doch mit dem Ego. Weißt du, hast vorher gesagt, aber Ego kann ich nicht so gut. Und dann beißt sich das. Also, weißt du, ich hatte
gleich. Der Geltungsdrang ist, glaube ich, vielleicht der Geltungsdrang ist bei mir so, dass ich wahnsinnig stolz bin, wenn das Ballett so von einer Sendung, ich sage dir immer Ballett, nach 3 Stunden durch ist und ich ein 6 überkomme. So die Bestätigung. Das hat, ja, es ist wie in der Schule. Das Kleberli mit dem Smiley drauf. Und das Smiley-Kleberli ist jetzt halt das Publikum, wo klatscht. Wenn ich ins Studio reinkomme und alle freudig dort sind, weil sie dich schauen wollen, macht dich das stolz und gibt ein sehr gutes Gefühl, ist sehr selbstvertrauensfördernd. Und ich glaube, ja, andere haben das von Haus aus vielleicht mehr. Und bei mir ist das nicht eine unwesentliche Komponente, die mir das Selbstvertrauen gibt.
Nein, ich finde das extrem spannend. Ich finde es so spannend, dass du dich mit dem so auseinandersetzt. Also, müsste ja nicht sein. Hast du ja schon mal damit auseinandergesetzt, was passiert, wenn das alles fertig ist? Auf der anderen Seite hast du eigentlich diesen Bruch schon gehabt. Du hast das wahrscheinlich erlebt. Ich nehme an, auch bei dir ist das recht. Eine Zeit lang warst du ein bisschen runtergegangen vom.
Extrem.
Erkennt werden und so.
Aber das war super. Das habe ich in der Zeit, wo ich weg war bei SRF. Also ich habe es jetzt erst wieder gemerkt, als ich angefangen habe, was für ein Interesse an deiner Person aber da ist. Aber nur, weil du ein Teil bist von dem Unternehmen. Alleine funktioniert das ja eh nicht. Das ist ja Pipifatz. Oder? Und ich habe den Fame, das weiss ich, das ist mir gleich, wenn der nicht mehr ist. Irgendwann. Ein bisschen wird er ja noch bleiben, aber es gibt auch neue Freiheiten, neue Möglichkeiten. Weil du bist auch immer ein Repräsentant von einem Unternehmen, wo eine gewisse Relevanz hat. Aber es braucht es für das Medium. Das ist Mittel zum Zweck. Und mit dem musst du wählen, umgehen. Kannst ihn aber selber ganz fest steuern, wie wichtig dass du dich nimmst. Ob du auf Instagram wichtige dich elaborierst über die Situation auf der Welt oder was auch immer. Das habe ich nie so gemacht. Ich habe auch einmal gehört, dass ein Kollege nicht mehr in die Body geht, weil er erkannt wird. Und ich habe gesagt, das lasse ich mir doch alles nicht verbieten. Also ich bin mit meinen Söhnen immer ins Hallenbad und gehe heute immer noch mit dem Melchior zur Schule zum Beispiel, wenn wir in der Ferien sind, im Unterengadin, gehen wir ins Hallenbad baden. Also es ist die Einschränkung. Und erst dann wirst du als normal angeschaut. Mhm. So.
Aber hast du nicht das Gefühl, dass eben so die Momente, wo wir jetzt so darüber geredet haben, ich glaube, die Momente, wo eigentlich so die Selbst oder eben die Selbstvertrauen so richtig durchgeschüttelt wird, dass die eigentlich ja näher eigentlich auch das Vertrauen geben, so wer man wirklich ist,
ja.
Ohne das Kleberli und das Sexy, das von außen kommt.
Ja, aber ich glaube, ich brauche immer einen Sparringpartnerin oder einen Partner, wo mir ein Bestätigung gibt. Das schon.
Hm.
Ja. Aber ich frage jetzt nicht, und hast du gut gefunden? Das nicht. Aber ich
gut von wem?
Ja, weiß gut.
Wir sind schon fast fertig. Es hat hier noch ganz viele Sachen auf dem Blatt und wir haben nicht über deine Querflötentalente können reden.
So
ach Mist, über eine ausstehende ADHS-Diagnose, die haben wir jetzt auch lassen. Und wir haben nicht über das Wandern geredet, was ja eigentlich auch recht krass ist, wenn man schaut, was für ein grosser Teil das von deiner Karriere war. Aber hey, ich würde auch gerne noch so ein bisschen wie vorher schauen, obwohl, eben, we'll cross that bridge when we get to it. Aber ich habe irgendwie so ein das Gefühl, dass du wie jemand bist, der das Leben auskosten will, in allen Richtungen und überall, was geht. Und darum machst du ja auch so viele Sachen oder probierst so viele Sachen aus. Was ist noch so auf deiner Bucketlist? Weißt, hast du noch so ein paar Sachen, wo du findest, hey, das muss noch sein, das Buch schreiben? Oder?
Ich habe immer davon geträumt, Theaterstücke zu schreiben. Ja, vielleicht. Einfach einmal noch mehr, noch ein bisschen künstlerischer tätig zu sein.
Also jetzt tust du gerade so, ich meine, du hast ja noch weiß nicht, wie alt bist du?
Ah, 53. Ja,
also,
ja, klar.
Du hast ja noch
aber
weißt,
ja, klar. Aber, ja, aber du bist ja schon noch ein bisschen jünger. Und es ist noch gut 10 Jahre bis zur Pensionierung.
Hast du das Gefühl, du bist mal pensioniert? Sorry, das muss ich jetzt noch schnell fragen. Bist
ich
denn du jemand,
auf
der
Moment, noch pensioniert? Wo ich nicht mehr, ja, ich glaube, ein bisschen schon. Wenn ich etwas brauche, noch ist es noch ein bisschen mehr Freiheit überkommen im Leben. Das. Obwohl ich glaube, außen betrachtet objektiv ein sehr freier Mensch bin. Überhaupt nicht gefangen. Aber bin ich ein bisschen gefangen mit mir selber. So. Dort, mich dort noch ein bisschen... Noch etwas cooler zu werden, noch etwas weniger Angst zu haben. Obwohl ich ja immer gesagt habe, ich lebe im Moment. Ja. Das Einzige, was ist wirklich so ein bisschen das. Ja, der Betrieb am Laufen behalten von dieser Familie und von uns. Dort noch so ein bisschen mehr Zeit. Ich habe für mich so einen Bio-Indikator, sage ich dem. Wenn es mir richtig gut geht, wenn ich merke, jetzt bist du so. Hat es nicht noch 5 Tasks, die noch abgearbeitet werden müssten, dann male ich daheim.
Mhm.
Und das passiert vielleicht 3-mal pro Jahr. Und wenn wir diese Frequenz ein bisschen erhöhen könnten, wäre das nicht so schlecht.
Ich finde das ein super Plan. Ich möchte mich herzlich bedanken für deine Offenheit und für deine Bereitschaft, da einmal wirklich quer durch dein ganzes Leben durchzufräsen. Und merci allen, die haben zugelassen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hey, dann wäre es für uns mega hilfreich und richtig toll, wenn ihr dem könntet eine Bewertung geben oder in den Kommentaren drunter schreiben. Oder wenn ihr noch jemandem empfehlt. Das ist auch ganz grossartig. Merci vielmals fürs Zuhören und merci vielmals, Nick, bist du da gewesen.
Danke, Andrea.
Das ist mein Happy Day. Das war der Podcast von «Mal ehrlich». Das sind Gespräche für Menschen, die Eltern sind. Aber eben nicht nur Eltern, sondern noch viel mehr. Ich, Andrea Jansen, und meine Head of Content, Michelle Wittmer, reden mit interessanten Menschen über ihre besonderen Geschichten. Über Selbstfindung, Körper, Psyche, Karriere und über Gesellschaft. Und alle paar Wochen reden wir in unserem Team in einer Unter-uns-Folge über das, was uns gerade aktuell beschäftigt. Merci vielmals, hörst du zu.